Experte der Familie Schwab. Ist der echte Klaus Schwab eine freundliche alte Onkelfigur, die der Menschheit Gutes tun will? Oder ist er in Wirklichkeit der Sohn eines Nazi-Kollaborateurs, der Sklavenarbeit einsetzte und die Nazis bei der Beschaffung der ersten Atombombe unterstützte? Johnny Wedmore stellt Nachforschungen an. Dies ist ein aus dem Englischen übersetzter Artikel von Johnny Wedmore vom 20. Februar 2021, gelesen von Knopfloch. Am Morgen des 11. September 2001 saß Klaus Schwab beim Frühstück in der Park East Synagoge in New York City mit Rabbi Arthur Snyder, dem ehemaligen Vizepräsidenten des jüdischen Weltkongresses und engen Vertrauten der Familien Bronfman und Lauder. Gemeinsam beobachten die beiden Männer eines der einschneidendsten Ereignisse der nächsten 20 Jahre, als Flugzeuge in die Gebäude des World Trade Centers einschlugen. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, sitzt Klaus Schwab wieder in der ersten Reihe und erlebt einen weiteren generationsbestimmenden Moment der modernen Menschheitsgeschichte. Schwab scheint immer einen Sitz in der ersten Reihe zu haben, wenn sich eine Tragödie anbahnt. Seine Nähe zu weltverändernden Ereignissen ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass er einer der am besten vernetzten Männer der Welt ist. Als treibende Kraft hinter dem Weltwirtschaftsforum, der Internationalen Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit, umwirbt Schwab seit über 50 Jahren Staatsoberhäupter, führende Wirtschaftsmanager und die Elite der akademischen und wissenschaftlichen Kreise in Davos. In jüngster Zeit hat er sich auch den Zorn vieler Menschen zugezogen, weil er als Frontman des Great Reset auftritt, einer umfassenden Anstrengung, die Zivilisation weltweit zum ausdrücklichen Nutzen der Elite des Weltwirtschaftsforums und ihrer Verbündeten umzugestalten. Während des Jahrestreffens des Forums im Januar 2021 betonte Schwab, dass der Aufbau von Vertrauen ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs des Great Reset sein würde, was auf eine spätere Ausweitung der bereits massiven PR-Kampagne der Initiative hindeutet. Obwohl Schwab den Aufbau von Vertrauen durch nicht näher spezifizierte Fortschritte forderte, wird Vertrauen normalerweise durch Transparenz gefördert. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele es abgelehnt haben, Herrn Schwab und seinen Motiven zu vertrauen, da so wenig über die Geschichte und den Hintergrund des Mannes vor seiner Gründung des Weltwirtschaftsforums in den frühen 1970er Jahren bekannt ist. Wie bei vielen prominenten Frontmännern für von der Elite gesponserte Agenden ist die Online-Aufzeichnung von Schwab gut gesäubert worden, was es schwierig macht, Informationen über seine frühe Geschichte sowie Informationen über seine Familie zu finden. Da er jedoch 1938 in Ravensburg, Deutschland, geboren wurde, haben viele in den letzten Monaten spekuliert, dass Schwabs Familie irgendeine Verbindung zu den Kriegsanstrengungen der Achsenmächte gehabt haben könnte. Verbindungen, die, wenn sie aufgedeckt werden, den Ruf des Weltwirtschaftsforums bedrohen und seine erklärten Missionen und Motive einer unerwünschten Prüfung unterziehen könnten. In dieser Unlimited Hangout-Untersuchung wird die Vergangenheit, die Klaus Schwab zu verbergen versucht hat, im Detail erforscht und die Verwicklung der Familie Schwab nicht nur in das Streben der Nazis nach einer Atombombe, sondern auch in das illegale Atomprogramm des südafrikanischen Apartheid-Systems aufgedeckt. Besonders aufschlussreich ist die Geschichte von Klaus' Vater Eugen Schwab, der den von den Nazis unterstützten deutschen Zweig eines Schweizer Ingenieurbüros als prominenter militärischer Auftragnehmer in den Krieg führte. Diese Firma, Escher Wies, setzte Sklavenarbeit ein, um Maschinen zu produzieren, die für die Kriegsanstrengungen der Nazis wichtig waren, ebenso wie die Bemühungen der Nazis, schweres Wasser für ihr Atomprogramm zu produzieren. Später saß der junge Klaus Schwab im Vorstand derselben Firma, als die Entscheidung getroffen wurde, das rassistische Apartheidsregime Südafrikas mit der notwendigen Ausrüstung zu versorgen, um dessen Bestreben, eine Atommacht zu werden, zu fördern. Da das Weltwirtschaftsforum nun ein prominenter Befürworter der Nichtverbreitung von Atomwaffen und sauberer Atomenergie ist, macht Klaus Schwabs Vergangenheit ihn zu einem schlechten Sprecher für seine erklärte Agenda für die Gegenwart und Zukunft. Doch wenn man noch tiefer in seine Aktivitäten eindringt, wird klar, dass Schwabs wahre Rolle seit langem darin besteht, globale, regionale und industrielle Agenden der Gegenwart zu formen, um die Kontinuität größerer, viel älterer Agenden zu gewährleisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Verruf geraten waren. Nicht nur die Nukleartechnologie, sondern auch die von der Eugenik beeinflusste Bevölkerungskontrollpolitik. Eine schwabische Geschichte. Am 10. Juli 1870 wurde Klaus Schwabs Großvater Jakob Wilhelm Gottfried Schwab, später einfach Gottfried genannt, in einem Deutschland geboren, das sich im Krieg mit seinem französischen Nachbarn befand. Karlsruhe, die Stadt, in der Gottfried Schwab geboren wurde, lag im Großherzogtum Baden, das 1870 vom 43-jährigen Großherzog von Baden Friedrich I. regiert wurde. Es war der einzige Schwiegersohn des amtierenden Kaisers Wilhelm I. und gehörte als Friedrich I. zu den regierenden Herrschern in Deutschland. Als Gottfried Schwab 18 Jahre alt wurde, sollte in Deutschland Wilhelm II. Nach dem Tod seines Vaters Friedrich III. Den Thron besteigen. Im Jahr 1893 verließ der 23-jährige Gottfried Schwab offiziell Deutschland, gab seine deutsche Staatsbürgerschaft auf und verließ Karlsruhe, um in die Schweiz zu emigrieren. Sein Beruf war zu dieser Zeit der eines einfachen Bäckers. Hier lernte Gottfried die 5 Jahre jüngere Marie Lappert aus Kirchberg bei Bern in der Schweiz kennen. Sie heiraten in Roggwil, Bern, am 27. Mai 1898 und im folgenden Jahr, am 27. April 1899, wurde ihr Kind Eugen Schwab geboren. Zum Zeitpunkt seiner Geburt war Gottfried Schwab aufgestiegen. Er war Maschineningenieur geworden. Als Eugen etwa ein Jahr alt war, beschlossen Gottfried und Marie Schwab, wieder in Karlsruhe zu leben, und Gottfried beantragte erneut die deutsche Staatsbürgerschaft. Eugen Schwab tritt in die Fußstapfen seines Vaters und wird ebenfalls Maschinenbauingenieur und rät seinen Kindern, es ihm gleich zu tun. Eugen Schwab beginnt schließlich in einer Fabrik in der Stadt in Oberschwaben in Süddeutschland, der Hauptstadt des Landkreises Ravensburg, Baden-Württemberg, zu arbeiten. Die Fabrik, in der er seine Karriere starten sollte, war die deutsche Niederlassung einer Schweizer Firma namens Escher Wyss. Die Schweiz unterhielt langjährige wirtschaftliche Beziehungen zum Raum Ravensburg. Schweizer Händler importierten zu Beginn des 19. Jahrhunderts Garn- und Weibereiprodukte. Gleichzeitig lieferte Ravensburg bis 1870 Getreide nach Rorschach, aber auch Zuchttiere und verschiedene Käsesorten tief in die Schweizer Alpen. Zwischen 1809 und 1837 lebten 375 Schweizer in Ravensburg. Bis 1910 sank die Zahl der Schweizer auf 133. In den 1830er Jahren errichteten Schweizer Facharbeiter eine Baumwollfabrik mit angeschlossener Bleich- und Veredelungsanlage, die von den Gebrüdern Erpf betrieben wurde. Auch der um 1840 entstandene Ravensburger Pferdemarkt zog viele Menschen aus der Schweiz an, vor allem nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie von Ravensburg nach Friedrichshafen, eine Stadt am nahen Bodensee an der deutsch-schweizerischen Grenze. 1847. Rorschacher Getreidehändler besuchten regelmäßig das Ravensburger Kornhaus und schließlich führte diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Handel auch dazu, dass in der Stadt eine Filiale der Zürcher Maschinenfabrik Escher Wyss & Company eröffnet wurde. Dieses Kunststück wurde möglich, nachdem zwischen 1850 und 1853 eine Eisenbahnlinie fertiggestellt wurde, die die Schweizer mit dem deutschen Streckennetz verband. Die Fabrik wurde von Walter Zuppinger zwischen 1856 und 1859 gegründet und sollte 1860 die Produktion aufnehmen. Im Jahr 1861 kann man das erste offizielle Patent der Ravensburger Fabrikanten Escher Wyss über eigentümliche Einrichtungen an mechanischen Webstühlen für Bandweberei sehen. Die Ravensburger Niederlassung von Escher Wyss wird zu dieser Zeit von Walter Zuppinger geleitet. Hier entwickelt er seine Tangentialturbine und erhält eine Reihe weiterer Patente. 1870 gründete Zuppinger zusammen mit anderen auch eine Papierfabrik in Bayernfurt bei Ravensburg. Im Jahr 1875 ging er in den Ruhestand und widmete sich ganz der Weiterentwicklung der Turbinen. Um die Jahrhundertwende hatte Escherwies die Bandweberei an den Nagel gehängt und begann sich auf viel größere Projekte wie die Herstellung großer Industrieturbinen zu konzentrieren. 1907 beantragten sie ein Genehmigungs- und Konzessionsverfahren für den Bau eines Wasserkraftwerks bei Dogern am Rhein, worüber in einer Basler Broschüre von 1925 berichtet wurde. 1920 befand sich die Firma Escherwies in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Der Versailler Vertrag hatte den militärischen und wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg eingeschränkt und der Rückgang der nationalen Tiefbauprojekte in der Nachbarschaft war für das Schweizer Unternehmen zu gross. Das Stammhaus von Escherwies befand sich in Zürich und stammte aus dem Jahr 1850. Das Unternehmen, das immer noch von einem guten Ruf und einer mehr als 100-jährigen Geschichte profitierte, wurde als zu wichtig erachtet, um es zu verlieren. Im Dezember 1920 wurde eine Reorganisation durchgeführt, indem das Aktienkapital von 11,5 auf 4,015 Millionen französische Francs herabgesetzt und später wieder auf 5,515 Millionen Schweizer Franken erhöht wurde. Am Ende des Geschäftsjahres 1931 schrieb Escherwies immer noch rote Zahlen. Dennoch lieferte das beherzte Unternehmen in den 1920er Jahren weiterhin große Tiefbauaufträge, wie aus dem offiziellen Schriftverkehr von Wilhelm III., Fürst von Urach, an die Firma Escherwies und an den Vermögensverwalter des Hauses Urach, den Buchhalter Julius Heller, aus dem Jahr 1924 hervorgeht. In diesem Schriftstück geht es um die allgemeinen Bedingungen des Verbandes der deutschen Wasserturbinenhersteller für die Lieferung von Maschinen und sonstigen Einrichtungen für Wasserkraftwerke. Dies wird auch in einer Broschüre über die Bedingungen des Verbandes der deutschen Wasserturbinenhersteller für die Aufstellung von Turbinen und Maschinenteilen innerhalb des Deutschen Reiches bestätigt, die am 20. März 1923 in einer Werbebroschüre von Escherwies für einen Universal-Öldruckregler abgedruckt wurde. Nachdem die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre die Weltwirtschaft in Schutt und Asche gelegt hatte, verkündete Escherwies, die Firma Escherwies ist infolge der katastrophalen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in Verbindung mit dem Währungsverfall vorübergehend nicht in der Lage, ihre laufenden Verbindlichkeiten in verschiedenen Abnehmerländern fortzuführen. Die Firma teilte über die Schweizer Zeitung Neue Zürcher Nachrichten, die am 1. Dezember 1931 berichtete, mit, dass sie einen gerichtlichen Aufschub beantragen würde, dass der Firma Escherwies ein Konkursaufschub bis Ende März 1932 gewährt und als Kurator in der Schweiz eine Treuhandgesellschaft eingesetzt worden ist. In dem Artikel hieß es optimistisch, dass Aussicht auf eine Weiterführung des Betriebs bestehen sollte. Im Jahr 1931 beschäftigte Escherwies rund 1300 Arbeiter ohne Vertrag und 550 Angestellte. Mitte der 1930er Jahre geriet Escherwies erneut in finanzielle Schwierigkeiten. Um das Unternehmen zu retten, wurde diesmal ein Konsortium ins Boot geholt, das den angeschlagenen Maschinenbaubetrieb retten sollte. Das Konsortium wurde teilweise von der Schweizerischen Bundesbank gebildet, die zufälligerweise von einem Max Schwab geleitet wurde, der mit Klaus Schwab nicht verwandt ist. Und es kam zu weiteren Umstrukturierungen. 1938 wurde bekannt, dass ein Ingenieur der Firma, Oberst Jakob Schmidt-Heini, neuer Verwaltungsratspräsident von Escherwies werden sollte. Kurz nach Kriegsausbruch 1939 wurde Schmidt-Heini mit den Worten zitiert: Der Kriegsausbruch bedeutet für die Maschinenindustrie in einem neutralen Land nicht unbedingt Arbeitslosigkeit, im Gegenteil. Escherwies und seine neue Geschäftsleitung freuten sich offenbar darauf, vom Krieg zu profitieren und ebneten damit den Weg für ihre Umwandlung in einen bedeutenden NS-Rüstungslieferanten. Eine kurze Geschichte der Judenverfolgung in Ravensburg. Als Adolf Hitler an die Macht kam, änderte sich vieles in Deutschland und die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Ravensburgs in dieser Zeit ist eine traurige Geschichte, die es zu erzählen gilt. Dabei war es nicht das erste Mal, dass der Antisemitismus in der Region sein hässliches Haupt erhebt. Im Mittelalter befand sich im Zentrum Ravensburgs eine bereits 1345 erwähnte Synagoge, die einer kleinen jüdischen Gemeinde diente, die sich von 1330 bis 1429 nachweisen lässt. Ende 1429 bis 1430 gerieten die Ravensburger Juden ins Visier und es kam zu einem schrecklichen Massaker. In den nahegelegenen Orten Lindau, Überlingen, Buchhorn, später in Friedrichshafen umbenannt, Meersburg und Konstanz kam es zu Massenverhaftungen der jüdischen Bewohner. Bei der Ravensburger Blutverleumdung 1429-1430 wurden die Lindauer Juden bei lebendigem Leib verbrannt, wobei Mitglieder der jüdischen Gemeinde beschuldigt wurden, Säuglinge rituell zu opfern. Im August 1430 wurde in Überlingen die jüdische Gemeinde gezwungen, zu konvertieren. 11 von ihnen taten dies, die 12, die sich weigerten, wurden getötet. Die Massaker, die in Lindau, Überlingen und Ravensburg stattfanden, geschahen mit direkter Billigung des regierenden Königs Sigmund und die verbliebenen Juden wurden bald aus der Region vertrieben. Ravensburg ließ sich dieses Verbot 1559 von Kaiser Ferdinand I. bestätigen und es wurde zum Beispiel in einer 1804 erlassenen Anweisung für die Stadtwache aufrechterhalten, die lautete: Da die Juden hier keinen Handel und kein Geschäft treiben dürfen, so darf auch sonst niemand mit der Post oder mit der Kutsche in die Stadt kommen. Die übrigen aber, wenn sie nicht von der Polizeistelle eine Erlaubnis zu längerem oder kürzeren Aufenthalt erhalten haben, sind von der Polizeistation aus der Stadt zu entfernen. Erst im 19. Jahrhundert konnten sich Juden wieder legal in Ravensburg niederlassen und auch dann blieb ihre Zahl so gering, dass eine Synagoge nicht wieder aufgebaut wurde. Im Jahr 1858 waren nur 3 Juden in Ravensburg gemeldet. 1895 erreichte die Zahl mit 57 ihren Höhepunkt. Von der Jahrhundertwende bis 1933 nahm die Zahl der in Ravensburg lebenden Juden stetig ab, bis die Gemeinde nur noch aus 23 Personen bestand. Zu Beginn der 1930er Jahre lebten 7 jüdische Hauptfamilien in Ravensburg. Darunter die Familien Adler, Erlanger, Harburger, Hermann, Landauer, Rose und Sondermann. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten mussten einige der Ravensburger Juden zunächst emigrieren, andere wurden später in den Konzentrationslagern ermordet. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs gab es viele öffentliche Äußerungen des Hasses gegen die kleine jüdische Gemeinde in und um Ravensburg. Bereits am 13. März 1933, etwa 3 Wochen vor dem landesweiten Boykott aller jüdischen Geschäfte in Deutschland, postierten sich SA-Wachen vor 2 der 5 jüdischen Geschäfte in Ravensburg und versuchten, potenzielle Käufer am Betreten zu hindern, indem sie an einem Geschäft Schilder mit der Aufschrift „Wohlwert geschlossen bis zur Arisierung“ anbrachten. Wohlwert sollte bald arisiert werden und als einziges Geschäft im jüdischen Besitz den Nazi-Pogrom überleben. Die anderen Besitzer der 4 großen jüdischen Kaufhäuser in Ravensburg, Knopf, Merkur, Landauer und Wallersteiner, wurden alle zwischen 1935 und 1938 gezwungen, ihre Immobilien an nicht-jüdische Kaufleute zu verkaufen. In dieser Zeit konnten viele Ravensburger Juden ins Ausland fliehen, bevor das Schlimmste der nationalsozialistischen Verfolgung begann. Während mindestens 8 von ihnen gewaltsam ums Leben kamen, sollen 3 in Ravensburg lebende jüdische Bürger wegen ihrer arischen Ehepartner überlebt haben. Einige der in der Kristallnacht in Ravensburg verhafteten Juden mussten am nächsten Tag unter Aufsicht von SS-Wachern durch die Straßen Baden-Badens marschieren und wurden später in das KZ Sachsenhausen deportiert. In Ravensburg fanden grausame Verbrechen der Nazis gegen die Menschlichkeit statt. Am 1. Januar 1934 trat in Nazi-Deutschland das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft, das die Zwangssterilisation von Menschen mit diagnostizierten Krankheiten wie Demenz, Schizophrenie, Epilepsie, erblicher Taubheit und verschiedenen anderen Geisteskrankheiten erlaubte. Im städtischen Krankenhaus Ravensburg, dem heutigen Heilig-Geist-Krankenhaus, wurden ab April 1934 Zwangssterilisationen durchgeführt. Bis 1936 war die Sterilisation der am häufigsten durchgeführte medizinische Eingriff im städtischen Krankenhaus. In den Vorkriegsjahren der 1930er Jahre bis zur deutschen Annexion Polens war das Ravenburger Escher-Wies-Werk, das nun direkt vom Vater von Klaus Schwab, Eugen Schwab, geleitet wurde, weiterhin der größte Arbeitgeber in Ravensburg. Die Fabrik war nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt, sondern Hitlers eigene Nazi-Partei verlieh der Escherwies-Niederlassung Ravensburg den Titel nationalsozialistischer Musterbetrieb, während Schwab am Ruder war. Die Nazis buhlten möglicherweise um die Mitarbeit des Schweizer Unternehmens im kommenden Krieg, was schließlich auch erwidert wurde. Escherwies, Ravensburg, unter Krieg. Ravensburg war eine Anomalie in Deutschland während des Krieges, da die Stadt nie von alliierten Luftangriffen betroffen war. Die Anwesenheit des Roten Kreuzes und eine gerüchteweise Vereinbarung mit verschiedenen Firmen, darunter auch Escherwies, führten dazu, dass sich die Alliierten öffentlich darauf einigten, die süddeutsche Stadt nicht anzugreifen. Sie wurde während des gesamten Krieges nicht als bedeutendes militärisches Ziel eingestuft und aus diesem Grund hat die Stadt noch viele ihrer ursprünglichen Merkmale bewahrt. Doch mit Kriegsbeginn herrschten in Ravensburg weitaus dunklere Verhältnisse. Eugen Schwab leitete weiterhin den nationalsozialistischen Musterbetrieb Escherwies und die Schweizer Firma half der Nazi-Wehrmacht bei der Produktion von bedeutenden Kriegswaffen und einfachen Rüstungsgütern. Die Firma Escherwies war führend in der Großturbinentechnik für Staudämme und Kraftwerke, aber sie stellte auch Teile für deutsche Kampfflugzeuge her. Sie war auch eng in viel unheimlichere Projekte verwickelt, die hinter den Kulissen stattfinden und die, wenn sie vollendet worden wären, den Ausgang des Zweiten Weltkrieges hätten verändern können. Der westliche Geheimdienst wusste bereits von Escherwies Komplizenschaft und Kollaboration mit den Nazis. Es gibt Aufzeichnungen des westlichen militärischen Nachrichtendienstes zu dieser Zeit, insbesondere Record Group 226, aus den Daten des Office of Strategic Services, OSS, die zeigen, dass die Alliierten über einige der Geschäftsbeziehungen von Escherwies mit den Nazis informiert waren. Innerhalb dieses Berichtes gibt es drei spezifische Erwähnungen von Escherwies, darunter Aktennummer 47178, die lautet: Escherwies aus der Schweiz arbeitet an einem großen Auftrag für Deutschland. Flammenwerfer werden aus der Schweiz unter dem Namen Brennstoffbehälter verschickt. Datiert auf September 1944. Die Aktennummer 41589 zeigt, dass die Schweizer deutsche Exporte in ihrem Land, einer angeblich neutralen Nation, während des Zweiten Weltkriegs lagern ließen. Der Eintrag lautet: Geschäftsbeziehungen zwischen Empresa Nacional Calvo Sotelo Encaso, Escherwies und Mineral Zellbau Gesellschaft, Juli 1944, siehe auch L42627 Bericht über die Zusammenarbeit zwischen der spanischen Empresa Nacional Calvo Sotelo und der deutschen Rheinmetall Borsig über in der Schweiz gelagerte deutsche Exporte. August 1944. Aktenzeichen 72654 behauptet, dass Ungarns Bauxit wurde früher nach Deutschland und in die Schweiz zur Raffination geschickt. Dann baute ein Regierungssyndikat ein Aluminiumwerk in Dunalmas an der Grenze zu Ungarn. Elektrischer Strom wurde zur Verfügung gestellt, Ungarn steuerte Kohlegruben bei und die Ausrüstung wurde bei der Schweizer Firma Escherwies bestellt. Die Produktion begann im Jahr 1941. Dabei war Escherwies vor allem auf einem Gebiet führend, bei der Entwicklung neuer Turbinentechnologie. Das Unternehmen hatte eine 14.500 PS Turbine für das strategisch wichtige Wasserkraftwerk des Industriekonzerns Norsk Hydro in Vermork bei Rjukan in Norwegen konstruiert. Das Norsk Hydro-Werk, das zum Teil von Escherwies betrieben wurde, war die einzige Industrieanlage unter der Kontrolle der Nazis, die in der Lage war, schweres Wasser zu produzieren. Eine wesentliche Zutat für die Herstellung von Plutonium für das Atombombenprogramm der Nazis. Die Deutschen hatten alle möglichen Ressourcen in die Produktion von schwerem Wasser gesteckt, aber die Alliierten waren sich des potenziell spielverändernden technischen Fortschritts der zunehmend verzweifelten Nazis bewusst. In den Jahren 1942 und 1943 war das Wasserkraftwerk das Ziel von teilweise erfolgreichen Angriffen des britischen Kommandos und des norwegischen Widerstands, obwohl die Produktion von schwerem Wasser weiterlief. Die Alliierten warfen mehr als 400 Bomben auf das Werk, was den Betrieb der weitläufigen Anlage kaum beeinträchtigte. 1944 versuchten deutsche Schiffe, schweres Wasser zurück nach Deutschland zu transportieren, aber der norwegische Widerstand konnte das Schiff mit der Landung versenken. Mit Hilfe von Escherwies wäre es den Nazis beinahe gelungen, das Blatt zu wenden und einen Sieg der Achsenmächte herbeizuführen. Zurück in der Escherwies-Fabrik in Ravensburg war Eugen Schwab damit beschäftigt, Zwangsarbeiter in seinem nationalsozialistischen Vorzeigebetrieb zu beschäftigen. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs arbeiteten fast 3600 Zwangsarbeiter in Ravensburg, auch bei Escherwies. Nach Angaben der Ravensburger Stadtarchivarin Andrea Schmuder beschäftigte die Maschinenfabrik Escherwies in Ravensburg während des Krieges zwischen 198 und 203 Zivilarbeiter und Kriegsgefangene. Der Lindauer Lokalhistoriker Karl Schweitzer gibt an, dass Escherwies auf dem Werksgelände ein kleines Speziallager für Zwangsarbeiter unterhielt. Der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern in Ravensburg machte es notwendig, in der Werkstatt einer ehemaligen Schreinerei in der Ziegelstraße 16 eines der größten erfassten NS-Zwangsarbeiterlager einzurichten. Das betreffende Lager beherbergte zeitweise 125 französische Kriegsgefangene, die 1942 auf andere Lager umverteilt wurden. Die französischen Arbeiter wurden durch 150 russische Kriegsgefangene ersetzt, die, so hieß es, von allen Kriegsgefangenen am schlechtesten behandelt wurden. Eine dieser Gefangenen war Zina Jakuschweva, deren Arbeitskarte und Arbeitsbuch sich im Besitz des United States Holocaust Memorial Museum befinden. Diese Dokumente weisen sie als nicht-jüdische Zwangsarbeiterin aus, die in den Jahren 1943 und 1944 in Ravensburg, Deutschland, eingesetzt war. Eugen Schwab hatte in den Kriegsjahren pflichtbewusst den Status quo aufrechterhalten. Mit dem jungen Klaus Martin Schwab, geboren 1938, und sein ein paar Jahre später geborener Bruder Urs Rainer Schwab würde Eugen Schwab die Kinder aus der Gefahrenzone heraushalten. Klaus Martin Schwab, das internationale Mysterium. Geboren am 30. März 1938 in Ravensburg, Deutschland, war Klaus Schwab das älteste Kind in einer normalen Kleinfamilie. Zwischen 1945 und 1947 besuchte Klaus die Grundschule in Au, Deutschland. In einem Interview mit der Irish Times erinnerte sich Klaus Schwab 2006, nach dem Krieg war ich Vorsitzender des deutsch-französischen Landesjugendverbandes. Meine Helden waren Adenauer, De Gasperi und De Gaulle. Klaus Schwab und sein jüngerer Bruder Urs Rainer Schwab sollten beide in die Fußstapfen ihres Großvaters Gottfried und ihres Vaters Eugen treten und zunächst eine Ausbildung zum Maschinenbauer machen. Klaus' Vater hatte dem jungen Schwab gesagt, wenn er etwas in der Welt bewirken wolle, solle er eine Ausbildung zum Maschinenbauer machen. Dies sollte aber nur der Anfang von Schwabs Universitätsstudium sein. Von 1949 bis 1957 studierte Klaus Schwab am Sporn-Gymnasium und machte schließlich sein Abitur am Humanistischen Gymnasium in Ravensburg. Zwischen 1958 und 1962 arbeitete Klaus bei verschiedenen Ingenieurbüros und schloss 1962 sein Maschinenbaustudium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich mit dem Ingenieurdiplom ab. Im folgenden Jahr absolvierte er zusätzlich ein Wirtschaftsstudium an der Universität Fribourg, Schweiz. Von 1963 bis 1966 arbeitete Klaus als Assistent des Generaldirektors des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, in Frankfurt. 1965 promovierte Klaus an der ETH Zürich mit einer Dissertation zum Thema «Der langfristige Exportkredit als betriebswirtschaftliches Problem des Maschinenbaus». 1966 promovierte er dann zum Doktor der Ingenieurswissenschaften an der ETH Zürich. Zu dieser Zeit schwamm Klaus' Vater, Eugen Schwab, in größeren Kreisen, als er zuvor geschwommen war. Nachdem er schon vor dem Krieg als Geschäftsführer der Escherwies-Fabrik eine bekannte Persönlichkeit in Ravensburg war, sollte Eugen schließlich zum Präsidenten der Handelskammer Ravensburg gewählt werden. 1966, bei der Gründung des Deutschen Komitees für den Splügener Eisenbahntunnel, definierte Eugen Schwab die Gründung des Deutschen Komitees als ein Projekt, das eine bessere und schnellere Verbindung für größere Kreise in unserem zusammenwachsenden Europa schafft und damit neue Chancen für kulturelle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung bietet. Klaus Schwab erwarb 1967 einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Fribourg in der Schweiz sowie einen Master of Public Administration an der John F. Kennedy School of Government in Harvard in den Vereinigten Staaten. Während seiner Zeit in Harvard wurde Schwab von Henry Kissinger unterrichtet. von dem er später sagen würde, dass er zu den 3 bis 4 Persönlichkeiten gehört, die sein Denken im Laufe seines Lebens am meisten beeinflusst haben. In dem bereits erwähnten Artikel der Irish Times aus dem Jahr 2006 spricht Klaus über diese Ziele als sehr wichtig für die Ausbildung seines heutigen ideologischen Denkens, indem er sagt: Jahre später, als ich nach meinem Studium in Harvard aus den USA zurückkam, gab es 2 Ereignisse, die einen entscheidenden Auslöser auf mich hatten. Das erste war ein Buch von Jean-Jacques Sevan Schreiber, The American Challenge, das besagte, dass Europa gegen die USA verlieren würde, weil die europäischen Managementmethoden unterlegen seien. Das andere Ereignis war, und das ist für Irland relevant, dass aus dem Europa der 6 das Europa der 9 wurde. Diese beiden Ereignisse trugen dazu bei, Klaus Schwab zu einem Mann zu formen, der die Art und Weise, wie die Menschen ihr Geschäft betreiben, verändern wollte. Im selben Jahr schloss Klaus' jüngerer Bruder Urs Rainer Schwab sein Maschinenbaustudium an der ETH Zürich ab und Klaus Schwab ging in die alte Firma seines Vaters Escherwies, bald Sulzer Escherwies AG Zürich, als Assistent des Verwaltungsratspräsidenten, um bei der Reorganisation der fusionierten Unternehmen zu helfen. Dies führt uns zu Klaus' nuklearen Verbindungen. Der Aufstieg eines Technokraten. Sulzer, ein Schweizer Unternehmen, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1834 zurückreichen, hatte 1906 mit dem Bau von Kompressoren begonnen und war damit zu einer bedeutenden Größe aufgestiegen. Bis 1914 war das Familienunternehmen Teil von 3 Aktiengesellschaften, von denen eine die offizielle Holding war. In den 1930er Jahren litten die Gewinne von Sulzer unter der Weltwirtschaftskrise und wie viele andere Unternehmen in dieser Zeit sahen die Firma sich mit Betriebsstörungen und Arbeitskämpfen ihrer Arbeiter konfrontiert. Der Zweite Weltkrieg mag die Schweiz nicht so stark betroffen haben wie ihre Nachbarn, aber der darauf folgende Wirtschaftsboom führte dazu, dass Sulzer an Macht und Marktdominanz gewann. 1966, kurz vor der Ankunft von Klaus Schwab bei Escherwies, unterzeichneten die Schweizer Turbinenhersteller einen Kooperationsvertrag mit den Gebrüdern Sulzer in Winterthur. Der Zusammenschluss von Sulzer und Escherwies begann 1966, als Sulzer 53% der Firmenanteile erwarb. Aus Escherwies wird 1969 offiziell die Sulzer Escherwies AG, als die letzten Aktien von den Gebrüdern Sulzer erworben werden. Mit dem Beginn der Fusion begann die Umstrukturierung von Escherwies und 2 der bisherigen Verwaltungsräte waren die ersten, die ihre Tätigkeit bei Escherwies beendeten. Dr. H. Schindler und W. Stoffel scheiden aus dem Verwaltungsrat aus, der nun von Georg Sulzer und Alfred Schaffner geleitet wird. Dr. Schindler gehörte dem Verwaltungsrat von Escherwies 28 Jahre lang an und hatte während des großen Teils seiner Dienstzeit mit Eugen Schwab zusammengearbeitet. Peter Schmidheini übernahm später das Verwaltungsratspräsidium von Escherwies und setzte die Herrschaft der Familie Schmidheini über die Führungskräfte des Unternehmens fort. Im Zuge der Umstrukturierung wurde beschlossen, dass sich Escherwies und Sulzer auf getrennte Bereiche des Maschinenbaus konzentrieren sollten, wobei die Escherwies-Werke vor allem im hydraulischen Kraftwerksbau tätig sein sollten, unter anderem mit Turbinen, Speicherpumpen, Umkehrmaschinen, Verschlüssen, Rohrleitungen sowie mit Dampfturbinen, Turbokompressoren, Verdampfungsanlagen, Zentrifugen und Maschinen für die Papier- und Zellstoffindustrie. Sulzer würde sich auf die Kälteindustrie sowie den Dampfkesselbau und Gasturbinen konzentrieren. Am 1. Januar 1968 wurde die frisch reorganisierte Sulzer Escherwies AG der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Unternehmen war gestraft worden, was aufgrund mehrerer großer Akquisitionen als notwendig erachtet wurde. Dazu gehörte auch eine enge Zusammenarbeit mit Braun Boveri, eine Gruppe von Schweizer Elektromaschinenbauern, die auch für die Nazis gearbeitet hatten und die Deutschen mit einem Teil ihrer U-Boot-Technologie belieferten, die während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurde. Braun Boveri wurde auch als rüstungsbezogenes Elektrounternehmen beschrieben und würde die Bedingungen des Wettrüstens im Kalten Krieg als vorteilhaft für ihr Geschäft empfinden. Die Fusion und Reorganisation dieser Schweizer Maschinenbaugiganten führte dazu, dass sich ihre Zusammenarbeit auf einzigartige Weise auszahlte. Während der Olympischen Winterspiele 1968 in Grenoble setzten Sulzer und Escher-Wies 8 Kältekompressoren ein, um Tonnen von Kunsteis zu erzeugen. 1969 schlossen sich die beiden Firmen zusammen und halfen beim Bau. Zitat: Im Jahr 1971 können Produkte, die heute noch gar nicht auf dem Markt sind, bis zu einem Viertel des Umsatzes ausmachen. Das erfordert von den Unternehmen, mögliche Entwicklungen systematisch zu erforschen und Marktlücken zu identifizieren. Heute haben 18 der 20 größten Unternehmen unserer Maschinenindustrie Planungsabteilungen, die mit solchen Aufgaben betraut sind. Natürlich müssen alle die neuesten technologischen Errungenschaften nutzen und der Computer ist eine davon. Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen unserer Maschinenindustrie gehen den Weg der Kooperation oder nutzen die Dienste spezieller Datenverarbeitungsdienstleister. Zitat Ende. Computer und Daten wurden offensichtlich als wichtig für die Zukunft angesehen, so Schwab, und dies wurde bei der Reorganisation von Sulzer Escher-Wies während ihrer Fusion weiter projiziert. Die moderne Webseite von Sulzer spiegelt diesen bemerkenswerten Richtungswechsel wider, indem sie 1968 feststellt, die materialtechnischen Aktivitäten werden bei Sulzer intensiviert und bilden die Basis für medizintechnische Produkte. Der grundsätzliche Wandel vom Maschinenbauunternehmen zum Technologiekonzern beginnt sich abzuzeichnen. Klaus Schwab trug dazu bei, dass Sulzer Escher-Wies nicht mehr nur ein Maschinenbaugigant war, sondern ein Technologiekonzern, der mit hoher Geschwindigkeit in eine Hightech-Zukunft fuhr. Zu erwähnen ist auch, dass Sulzer Escher-Wies einen weiteren Geschäftsschwerpunkt änderte, um die Basis für medizintechnische Produkte zu schaffen. Ein Bereich, der zuvor nicht als Zielbranche für Sulzer und oder Escher-Wies genannt wurde. Aber der technische Fortschritt war nicht das einzige Upgrade, das Klaus Schwab bei Sulzer Escher-Wies einführen wollte. Er wollte auch die Art und Weise ändern, wie die Firma über ihren Führungsstil dachte. Schwab und seine engen Mitarbeiter drängten auf eine völlig neue Unternehmensphilosophie, die es ermöglichen sollte, dass alle Mitarbeiter die Notwendigkeiten der Motivation akzeptieren und zu Hause für Flexibilität und Beweglichkeit sorgen. Hier, in den späten 1960er Jahren, beginnt Klaus in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Zu dieser Zeit begann auch die Firma Sulzer Escher-Wies mehr denn je, sich mit der Presse auseinanderzusetzen. Im Januar 1969 errichteten die Schweizer Riesen einen öffentlichen Beratungstermin mit dem Titel Pressetag der Maschinenindustrie ein, bei dem es vor allem um Fragen zur Unternehmungsführung ging. Während der Veranstaltung stellte Schwab fest, dass Unternehmen mit einem autoritären Führungsstil nicht in der Lage sind, das Humankapital voll zu aktivieren. Ein Argument, das er in den späten 1960er Jahren bei vielen anderen Gelegenheiten verwenden sollte. Plutonium und Pretoria. Escher-Wies waren Pioniere in einigen der wichtigsten Technologien der Energieerzeugung. Wie das US-Energieministerium in seinem Papier über die Entwicklung der superkritischen CO2-Breiten-Zyklus CBEC in einem Gerät, das in Wasser- und Kernkraftwerken eingesetzt wird, feststellt, war Escher-Wies die erste bekannte Firma, die ab 1939 die Turbomaschinen für CBC Systems entwickelte. Weiter heißt es, dass 24 Systeme gebaut wurden, wobei Escher-Wies die Energieumwandlungszyklen entwarf und die Turbomaschinen für alle bis auf 3 baute. 1966, kurz vor dem Einstieg von Schwab bei Escher-Wies und dem Beginn der Sulzer-Fusion, wurde der Heliumkompressor von Escher-Wies für die Lafleur Corporation entworfen und die Entwicklung des Breiten-Zyklus fortgesetzt. Diese Technologie war noch 1986 für die Rüstungsindustrie von Bedeutung, da nuklear angetriebene Drohnen mit einem heliumgekühlten Breiten-Zyklus-Kernreaktor ausgestattet wurden. Escher-Wies hat sich mindestens schon 1962 mit der Herstellung und Installation von Kerntechnik beschäftigt. Wie dieses Patent für eine Wärmeaustauschanordnung für ein Kernkraftwerk und dieses Patent von 1966 für eine Kernreaktor-Gasturbinenanlage mit Notkühlung zeigen. Nachdem Schwab Sulzer Escher-Wies verlassen hatte, half Sulzer auch bei der Entwicklung spezieller Turbokompressoren für die Urananreicherung für die Gewinnung von Reaktorbrennstoffen. Als Klaus Schwab 1967 zu Sulzer Escherwies kam und den Umbau der Firma zu einem Technologiekonzern einleitete, wurde die Verwicklung von Sulzer Escherwies in die dunklen Seiten des weltweit atomaren Wettrüstens sofort deutlicher. Bevor Klaus sich engagierte, hatte sich Escherwies oft darauf konzentriert, bei der Konstruktion und dem Bau von Teilen für die zivile Nutzung der Kerntechnik, zum Beispiel für die Atomstromerzeugung, mitzuwirken. Doch mit der Ankunft des eifrigen Mr. Schwab kam auch die Beteiligung der Firma an der illegalen Verbreitung von Atomwaffentechnologie. Im Jahr 1969 war die Eingliederung von Escherwies in Sulzer vollständig abgeschlossen und die Firma wurde in Sulzer AG umgenannt, wobei der historische Name Escherwies aus dem Namen gestrichen wurde. Dank einer Untersuchung und eines Berichts der Schweizer Behörden und eines Mannes namens Peter Hug wurde schließlich aufgedeckt, dass Sulzer Escherwies in den 1960er Jahren heimlich begann, Schlüsselteile für Atomwaffen zu beschaffen und zu bauen. Die Firma begann, während Schwab im Vorstand war, auch eine entscheidende Schlüsselrolle bei der Entwicklung des illegalen südafrikanischen Atomwaffenprogramms während der dunkelsten Jahre des Apartheid-Regimes zu spielen. Klaus Schwab war eine führende Figur bei der Gründung einer Firmenkultur, die Pretoria half, 6 Atomwaffen zu bauen und eine 7. teilweise zu montieren. In dem Bericht legte Peter Hug dar, wie die Sulzer Escherwies AG, nach der Fusion nur noch Sulzer AG genannt, lebenswichtige Komponenten an die südafrikanische Regierung geliefert hatte und fand Beweise für die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung des rassistischen Regimes. Er enthüllte auch, dass die Schweizer Regierung von illegalen Geschäften wusste, sie aber schweigend duldete, während sie einige davon aktiv unterstützte oder nur halbherzig kritisierte. Hugs Bericht wurde schließlich in einem Werk mit dem Titel «Die Schweiz und Südafrika 1948 bis 1994 – Schlussbericht des NFP 42 im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates zusammengefasst, das von Georg Kreis verfasst und 2007 veröffentlicht wurde. Bis 1967 hatte Südafrika einen Reaktor als Teil eines Plutonium-Produktionsplans gebaut, den Safari 2, in Belindaba. Safari 2 war Teil eines Projekts zur Entwicklung eines mit schwerem Wasser moderierten Reaktors, der mit Natururan befeuert und mit Natrium gekühlt werden sollte. Diese Verbindung zur Entwicklung von schwerem Wasser zur Erzeugung von Uran, der gleichen Technologie, die von den Nazis mit Hilfe von Escherwies genutzt worden war, mag erklären, warum die Südafrikaner zunächst Escherwies einschalteten. Aber 1969 gab Südafrika das Projekt des Schwerwasserreaktors in Belindaba auf, weil es Ressourcen von ihrem Urananreicherungsprogramm abzog, das 1967 begonnen hatte. 1970 war Escherwies durchaus mit der Kerntechnik befasst, wie eine im Landesarchiv Baden-Württemberg vorhandene Akte zeigt. Die Akte zeigt Details eines öffentlichen Beschaffungsvorgangs und enthält Informationen über Vergabegespräche mit bestimmten Firmen, die an der Beschaffung von Nukleartechnik und Material beteiligt waren. Zu den zitierten Firmen gehören Nukem, UD, Kranz, Preussack, Escherwies, Siemens, Rheintal, Leybold, Lurgi und die berüchtigte Transnuklear. Die Schweizer und Südafrikaner hatten in dieser Zeit, in der es für das brutale südafrikanische Regime nicht einfach war, enge Verbündete zu finden, eine enge Beziehung. Am 4. November 1977 hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 418 verabschiedet, die ein obligatorisches Waffenembargo gegen Südafrika verhängte. Ein Embargo, das erst 1994 vollständig aufgehoben werden sollte. Georg Kreis wies in seiner ausführlichen Bewertung des Hug-Berichts auf Folgendes hin, Zitat: Die Tatsache, dass die Behörden auch nach Mai 1978 eine Laissez-faire-Haltung einnahmen, kommt in einem Briefwechsel zwischen der Anti-Apartheid-Bewegung und dem DFMA im Oktober-Dezember 1978 zum Vorschein. Wie die Studie von Hug darlegt, verwies die Anti-Apartheid-Bewegung der Schweiz auf deutsche Berichte, wonach Sulzer Escherwies und eine Firma namens BBC Teile für die südafrikanische Urananreicherungsanlage geliefert hatten und auf wiederholte Kredite an Eskom, die auch erhebliche Beiträge von Schweizer Banken beinhalteten. Diese Behauptungen führten zu der Frage, ob der Bundesrat angesichts der grundsätzlichen Unterstützung des UNO-Embargos die Nationalbank nicht veranlassen sollte, in Zukunft keine Kredite mehr für ESCOM zu bewilligen. Zitat Ende. Schweizer Banken halfen, den südafrikanischen Wettlauf zu den Atombomben zu finanzieren, und bis 1986 produzierte Sulzer Escherwies erfolgreich Spezialkompressoren für die Urananreicherung. Die Gründung des Weltwirtschaftsforums. 1970 schrieb der junge Emporkömmling Klaus Schwab an die Europäische Kommission und bat um Hilfe bei der Gründung einer nicht kommerziellen Denkfabrik für europäische Wirtschaftsführer. Die Europäische Kommission würde auch die Schirmherrschaft übernehmen und den französischen Politiker Raymond Barré als intellektuellen Mentor des Forums entsenden. Raymond Barré, der zu dieser Zeit EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen war, wurde später französischer Premierminister und wurde beschuldigt, während seiner Amtszeit antisemitische Bemerkungen gemacht zu haben. Also verließ Schwab 1970 Escherwies, um eine zweiwöchige Konferenz für Wirtschaftsmanager zu organisieren. 1971 fand das erste Treffen des Weltwirtschaftsforums, damals noch unter dem Namen European Management Symposium, in Davos, Schweiz statt. An Schwabs ersten europäischen Management Symposium sollten rund 450 Teilnehmer aus 31 Ländern teilnehmen, zumeist Manager aus verschiedenen europäischen Unternehmen, Politiker und US-Wissenschaftler. Organisiert wurde das Projekt von Klaus Schwab und seiner Sekretärin Hilde Stoll, die später im selben Jahr die Ehefrau von Klaus Schwab werden sollte. Das europäische Symposium von Klaus war keine originelle Idee. Wie Schriftsteller Ganga J. Aratnam im Jahr 2018 sehr treffend feststellte, Zitat, der Spirit of Davos von Klaus Schwab war auch der Spirit of Harvard. Nicht nur die Business School hatte sich für die Idee eines Symposiums stark gemacht, der prominente Harvard-Ökonom John Kenneth Galbraith setzte sich für die Wohlstandsgesellschaft ebenso ein wie für die Planungsnotwendigkeiten des Kapitalismus und die Annäherung von Ost und West. Zitat Ende. Es war, wie Aratnam ebenfalls betonte, nicht das erste Mal, dass Davos Gastgeber solcher Veranstaltungen war. Zwischen 1928 und 1931 fanden im Hotel Belvedere die Davoser Universitätskonferenzen statt, Veranstaltungen, die von Albert Einstein mitbegründet wurden und nur durch die Weltwirtschaftskrise und den drohenden Krieg gestoppt wurden. Der Club of Rome und das WEF. Die einflussreichste Gruppe, die die Gründung des Symposiums von Klaus Schwab vorantrieb, war der Club of Rome. Eine einflussreiche Denkfabrik der wissenschaftlichen und monetären Elite, die das Weltwirtschaftsforum in vielerlei Hinsicht widerspiegelt, auch in der Forderung eines globalen Regierungsmodells, das von einer technokratischen Elite geführt wird. Der Club wurde 1968 von dem italienischen Industriellen Aurelio Becei und dem schottischen Chemiker Alexander King bei einem privaten Treffen in einer Residenz der Rockefeller-Familie in Bellagio, Italien, gegründet. Zu ihren ersten Errungenschaften gehörte 1972 ein Buch mit dem Titel The Limits of Growth – Die Grenzen des Wachstums, das sich vor allem auf die globale Überbevölkerung konzentrierte und davor warnte, dass die Erde innerhalb eines Jahrhunderts an ihre Grenzen stoßen würde, wenn die Konsumgewohnheiten der Welt und das Bevölkerungswachstum mit den gleichen hohen Raten wie bisher fortgesetzt würden. Beim dritten Treffen des Weltwirtschaftsforums im Jahr 1973 hielt Becei eine Rede, in der er das Buch zusammenfasste, was auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums als das herausragende Ereignis dieses historischen Treffens in Erinnerung bleibt. Im selben Jahr veröffentlichte der Club of Rome einen Bericht, in dem er ein adaptives Modell für die globale Governance vorstellte, die die Welt in 10 miteinander verbundene wirtschaftlich-politische Regionen aufteilen sollte. Der Club of Rome war lange Zeit umstritten wegen seiner Besessenheit, die Weltbevölkerung zu reduzieren und wegen vieler seiner früheren Maßnahmen, die von Kritikern als eugenisch und neomalthusianisch beeinflusst beschrieben wurden. In dem berüchtigten Buch des Clubs von 1991, The First Global Revolution, wurde jedoch argumentiert, dass solche Ziele die Unterstützung der Bevölkerung gewinnen könnten, wenn die Massen in der Lage wären, sie mit einem existenziellen Kampf gegen einen gemeinsamen Feind zu verbinden. Zu diesem Zweck erhält The First Global Revolution eine Passage mit dem Titel »Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch«, in dem es heißt, Zitat, auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden. In ihrer Gesamtheit und ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene tatsächlich eine gemeinsame Bedrohung dar, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Doch mit der Benennung dieser Gefahren als Feindbild tappen wir in die Falle, vor der wir die Leser bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst. Zitat Ende. In den vergangenen Jahren hat die Elite, die den Club of Rome und das Weltwirtschaftsforum bevölkert, häufig argumentiert, dass Methoden der Bevölkerungskontrolle für den Schutz der Umwelt unerlässlich sind. Es ist daher nicht überraschend, dass das Weltwirtschaftsforum die Themen Klima und Umwelt in ähnlicher Weise nutzen würde, um ansonsten unpopuläre Ziele wie die des Great Reset als notwendig zu vermarkten. Die Vergangenheit ist Prolog. Seit der Gründung des Weltwirtschaftsforums ist Klaus Schwab zu einem der mächtigsten Menschen der Welt geworden und sein Great Reset macht es wichtiger denn je, den Mann auf dem globalistischen Thron zu hinterfragen. Angesichts seiner prominenten Rolle in dem weitreichenden Bestreben, jeden Aspekt der bestehenden Ordnung zu transformieren, war die Geschichte von Klaus Schwab schwer zu recherchieren. Wenn man anfängt, in der Geschichte eines Mannes wie Schwab zu graben, der neben anderen schattenhaften Elitemachern sitzt, stellt man schnell fest, dass viele Informationen versteckt oder entfernt wurden. Klaus ist jemand, der in den schattigen Ecken der Gesellschaft verborgen bleiben will und der dem Durchschnittsmenschen nur ein gut inszeniertes Konstrukt seiner gewählten Persona zu sehen gibt. Ist der echte Klaus Schwab eine freundliche alte Onkelfigur, die der Menschheit Gutes tun will, oder ist er in Wirklichkeit der Sohn eines Nazi-Kollaborateurs, der Sklavenarbeit einsetzte und den Nazis half, die erste Atombombe zu beschaffen? Ist Klaus der ehrliche Geschäftsmann, dem wir zutrauen sollten, eine gerechtere Gesellschaft und einen Arbeitsplatz für den einfachen Mann zu schaffen? Oder ist er die Person, die dazu beigetragen hat, Sulzer-Escherwies in eine technologische Revolution zu treiben, die zu seiner Rolle bei der illegalen Herstellung von Atomwaffen für das rassistische Apartheid-Regime Südafrikas führte? Die Beweise, die ich mir angesehen habe, deuten nicht auf einen freundlichen Mann hin, sondern eher auf ein Mitglied einer wohlhabenden, gut vernetzten Familie, die eine Geschichte der Hilfe bei der Schaffung von Massenvernichtungswaffen für aggressive, rassistische Regierungen hat. Eine der größten Herausforderungen auf der Prioritätenliste des Weltwirtschaftsforums ist die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Doch weder Klaus Schwab noch sein Vater Eugen haben diese Prinzipien in ihrer Zeit als Unternehmen gelebt. Ganz im Gegenteil. Im Januar verkündete Klaus Schwab, dass 2021 das Jahr ist, in dem das Weltwirtschaftsforum und seine Verbündeten das Vertrauen der Massen wieder aufbauen müssen. Wenn Schwab jedoch weiterhin seine Geschichte und die seines Vaters mit der nationalsozialistischen Modellfirma, die Escherwies in den 1930er und 1940er Jahren war, verheimlicht, dann werden die Menschen guten Grund haben, den zugrunde liegenden Motivationen seiner übergreifenden, undemokratischen Great Reset Agenda zu misstrauen. Im Fall der Schwabs deuten die Beweise nicht einfach auf schlechte Geschäftspraktiken oder eine Art Missverständnis hin. Die Geschichte der Familie Schwab offenbart stattdessen eine Gewohnheit, mit völkermordenden Diktatoren aus den niederen Motiven von Profit und Macht zusammenzuarbeiten. Die Nazis und das südafrikanische Apartheid-Regime sind zwei der schlimmsten Beispiele für Führung in der modernen Politik. Doch die Schwabs konnten oder wollten das damals offensichtlich nicht sehen. Im Fall von Klaus Schwab selbst hat es den Anschein, dass er geholfen hat, Relikte der Nazi-Ära wegzuwaschen, das heißt ihre nuklearen Ambitionen und ihre Ambitionen zur Bevölkerungskontrolle, um die Kontinuität einer tieferen Agenda sicherzustellen. Während er in leitender Funktion bei Sulzer Escherwies tätig war, versuchte das Unternehmen, die nuklearen Ambitionen des südafrikanischen Regiments zu unterstützen, der damals nationalsozialistischen Regierung der Welt, wobei Escherwies sein eigenes Erbe aus der Nazizeit bewahrte. Dann hat Schwab durch das World Economic Forum dazu beigetragen, die von der Eugenik beeinflusste Bevölkerungskontrollpolitik in der Nachkriegszeit zu rehabilitieren, einer Zeit, in der die Enthüllungen der Nazi-Gräueltaten die Pseudowissenschaft schnell in großen Verruf brachten. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass Klaus Schwab, so wie er heute existiert, sich in irgendeiner Weise verändert hat? Oder ist er immer noch das öffentliche Gesicht einer jahrzehntelangen Bemühung, das Überleben einer sehr alten Agenda zu sichern? Die letzte Frage, die man sich über die wahren Beweggründe hinter den Aktionen von Herrn Schwab stellen sollte, ist vielleicht die wichtigste für die Zukunft der Menschheit. Versucht Klaus Schwab, die vierte industrielle Revolution zu schaffen, oder versucht er, das vierte Reich zu schaffen? Das war ein Beitrag von Knopfloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird in Gemeinfreiheit im Sinne des Copyleft herausgegeben. Der Ersteller verzichtet damit auf jegliche Rechtsansprüche. Weitere Podcasts, Videos und Artikel und bei Gefallen auch ein Kaffeekässeli sind auf www.knopfloch.ch zu finden. Vielen Dank und auf Wiederhören.